Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Ausee.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute wieder ein Gespräch mit dem Weltwochenreporter Kurt Belda direkt aus Kiew. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. And it's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war.
Good over evil war, nicht in Afrika, wie da der Bob Marley am Anfang von dieser Sendung besungen hat, sondern war in der Ukraine. Mit dem bin ich jetzt verbunden mit dem Kurt Belda direkt aus Kiew. Man hat mich gefragt, bist du überhaupt dort, weil die Verbindung ist so gut? Das ist also wirklich erstaunlich, wie so vieles andere. Aber wir müssen nicht über das in erster Linie reden. Kurt, danke vielmals, dass du Zeit gefunden hast für uns. Ich möchte wissen, was sind so die wichtigsten Erlebnisse, die du in dieser Woche gehabt hast, Kurt?
Leute von der Territorialverteidigung haben mich ein bisschen in Frontnähe genommen, mitgenommen, die Woche im Nordwesten von der Stadt. Und das ist das Gebiet, und das finde ich irgendwie noch das Verrückte, wo in der kürzesten Zeit jetzt Minimum 4 ausländische und lokale Journalisten umgekommen sind, mutmaßlich im russischen Feuer. Und das betrifft einem nochmal ein bisschen anders, wenn Leute von der eigenen Berufsgattung umkommen. Wir haben jetzt erst 3 Wochen Krieg, und es sind jetzt wirklich schon viele ausländische Journalisten und auch lokale entweder verwundet worden, überfallen worden oder eben getötet worden. Das ist etwas von den Sachen, das ist wirklich schwer verdaulich.
Aber hast du mehr erfahren, was dort genau passiert ist? Hat man dir das beschreiben können?
Ja, es gibt widersprüchliche Sachen. Es ist nach wie vor das, was der eine Journalist, der verwundet worden ist bei dem ersten Ereignis.
Beim Herrn Renault. Fotojournalist von der New York Times, jawohl. Und der Filmemacher, genau. Vor einer Woche genau. Ja. Was hat er erzählt?
Der hat gesagt, sie seien quasi mit Autostopp, also sie sind schon eigentlich in Irpin gewesen, über den Fluss über. Das ist an sich schon gefährlich. Und dann hat sie einfach jemanden mitgenommen, irgendeinen Ukrainer hat sie mitgenommen und hat sie wollen zu einer weiteren Brücke ein bisschen weiter vorne bringen. Und dort sind sie in irgendeine Strassensperre offenbar von den Russen reingefahren und die haben sofort angefangen zu schiessen. Und das ist irgendwie schwer verständlich, dass man so etwas macht. Aber ich kenne die genauen Umstände nicht und es ist natürlich tragisch, wenn so etwas passiert. Der Amerikaner ist sofort tot gewesen, der ist in den Hals geschossen worden und der andere ist, glaube ich, nur leicht verletzt worden.
Haben wir dann bewusst Journalisten wollen da treffen oder ist das einfach... Das übliche Vorgehen, wenn ein Auto kommt, Zivilbevölkerung, man schiesst.
Das wissen wir nicht. Das wissen wir wirklich nicht. Aber genau um solche Sachen zu vermeiden, sollten Journalisten sicher nicht einfach durchs Niemandsland zwischen den Fronten fahren. Das ist ein absolutes No-Go. Das macht man einfach nicht. Mhm. Also wenn man auf der anderen Seite von der Front bricht als Journalist, dann muss man quasi aus dem Land raus und müsste versuchen, mit der russischen Truppe mitzugehen. Dann wenn das funktioniert, das kann man machen. Aber einfach so quasi über die Front fahren, das ist wirklich ein Himmelfahrtskommando.
Aber erkennt man genau, wo die Front ist? Erkennt man genau, wo das Niemandsland ist? Und erkennt man dann auch, wo die Russen stehen? Wie groß ist denn das? Wie breit ist das Niemandsland? Was hast du da können für Beobachtungen machen, Kurt?
Also wenn man sich diesen Frontgebiet annähert, merkt man, dass es gefährlicher wird, weil die Artillerie ist nach, also sowohl die ukrainische, die rausschießt, als auch das, was reinkommt, Raketensalven von den Russen, von der anderen Seite, das ist unüberhör und unübersehbar. Und wer da das Gefühl hat, irgendwie, er müsse jetzt noch näher dran, also denen ist es wohl darum gegangen, Flüchtlinge zu filmen, die aus dieser Ortschaft Irpin rausflüchten, das kann man ja auch von ein paar Kilometern entfernt machen. Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Aber vielleicht ist es auch ganz anders gewesen. Vielleicht ist es ein Hinterhalt gewesen. Vielleicht, wir wissen es nicht. Und ich bin auch erstaunt, wie wenig hier über solche Ereignisse zu lesen sind. Die Folge ist jetzt, dass vor allem nach dem Zwischenfall mit dem Fox News Team, wo glaube vier Journalisten inklusive minimum eine Ukrainerin getötet worden sind, dass die Ukrainer eigentlich keine ausländischen Journalisten mehr gern mitnehmen an die Front. Und für uns macht das dann natürlich schwieriger zu berichten, zu verifizieren, was passiert eigentlich jetzt außerhalb von Kiew.
Aber genau,
gekämpft wird ja nur außerhalb.
Eben, das will ich genau wissen. Was passiert dort? Schiesst man einfach hin und her oder will man sich bewegen? Weil solange das ja so ist, können ja die Russen die Stadt nicht richtig angreifen. Hast du gesehen, Bewegung? Wo richtig statt gemacht worden sind?
Also in der letzten Woche, ja, da sind die Russen näher gekommen, eindeutig. Und jetzt ist es umgekehrt in Gang. Also die Ukrainer versuchen mit Artillerieangriff, aber auch mit Nadelstich, versuchen sie einzelne Ortschaften, wo Russen sind, zu isolieren, die möglicherweise einzukesseln. Und sie haben vor allem auch im Osten von der Stadt, also nicht dort, wo ich diese Woche gesehen bin, haben sie gewisse Fortschritte gemacht. Aber eben das müssen wir jetzt verifizieren. Wir sagen die Ukrainer, das sei im Moment gefährlich, weil es Scharfschützen hat. Und nach all diesen Toten jetzt bei Journalisten habe ich auch jetzt nicht wahnsinnig Lust, mein Schicksal da herauszufordern.
Ganz am Anfang von dem Krieg hat es ja einen Angriff gegeben aus der Luft mit so Fallschirmtruppen bei dem Flughafen, eben in dem Nordwesten von Kiew, Hostomel heisst der, glaube ich. Und dort sind dann die aber aufgerieben worden, vertrieben worden. Er hat immer geheißen, der Flugplatz wechselt zwischen Ukrainer und Russen. Und das ist sehr wichtig, weil die Russen dort wollen ihren Nachschub reinbringen. Hast du eine Ahnung, wie es dort jetzt aussieht?
Also meines Wissens ist der Flughafen mittlerweile in der Hand der Russen. Also vor allem die Tschetschenen haben dort, glaube ich, mitgeholfen, den zu erobern. Aber er ist in Reichweite von der ukrainischen Artillerie. Also dass Russen dort mit grossen Transportflugzeugen landen, ist theoretisch möglich, aber wäre ein grosses Risiko. Man sieht ja die Flugzeuge kommen, wenn der Flughafen ist schon ganz nah bei der Stadt.
Die grossen Antonov, die man ja sieht, die sind ja riesige Flugzeuge, oder?
Genau, ja, genau. Also es gibt ein Video, wo ein Flugzeug offenbar versucht hat zu landen, Das ist eine schwierige Sache und sehr riskant. Und die Russen haben dort schon sehr viele Menschen und Material, Helikopter, Flugzeuge verloren. Also ich glaube nicht, dass der Flughafen im Moment wirklich funktioniert und in Betrieb ist. Und die Russen müssen wirklich schauen, dass sie dort nicht Terrain verlieren, weil die Ukrainer geben jetzt wirklich sehr viel, um die Territorien zurückzuerobern, auch mit dem Ziel, dass es den Russen nicht mehr so leicht möglich ist, mit ihrer Artillerie in die Stadt reinzuschießen.
Wie ist denn jetzt eben die Stimmung in der Stadt? Weil diese Woche hat es ja vor allem einen Angriff gegeben auf Wohngebäude in Kiew selber. Leute sind gestorben, Leute sind verwundet worden, Gebäude sind ausgebrannt. Da geht immer der Bürgermeister an, der Vitali Klitschko und sein Bruder und zeigen dort die Flagge zeigen. Wie hat sich da die Stimmung jetzt verändert in Kiew? Durch das eben auch Kiew selber, wenn auch noch punktuell angegriffen wird aus der Luft oder eben mit Artillerie?
Also die Stimmung ist eigentlich recht gut, erstaunlich gut. Und das hat eben auch damit zu tun, dass man optimistisch ist, dass der ukrainischen Armee und der Milizen der ukrainischen gelingen wird, die Russen zurückzudrängen. Also die Leute sind relativ optimistisch. Entschuldigung.
Bist du krank gewesen diese Woche offenbar, gell?
Ja, genau. Aber es ist wesentlich besser. Okay. Es wird jetzt auch langsam ein bisschen wärmer.
Okay.
Ukrainer glauben eigentlich, dass es jetzt aufwärts geht, weil es ist den Russen 3 Wochen lang nicht gelungen, ins Stadtgebiet richtig einzudringen. Und das gibt so ein bisschen Anlass zur Hoffnung, dass es zumindest in Kiew besser wird. Kiew ist die am besten verteidigte Stadt, hat die beste Luftabwehr. Gerade vorher, wie ich bei der Synagoge war, hat die Luftabwehr wieder da schwer in den Himmel aufgeschossen. Das ist so ein bisschen zwischen Hochhäusern. Ich habe nicht genau gesehen, was passiert ist, aber es hat also mächtig gekracht oben im Himmel. Und das ist eben auch mit der Grund, warum es kaum Flugzeug hat über Kiew. Und wenn die Russen Kiew angreifen mit schweren Geschossen, dann sind das ballistische Raketen oder Marschflugkörper. Das sind dann eben auch die Schäden machen in den Wohnquartieren, die du vorher erzählt hast.
Aber wenn man abschiesst, eben die Flugzeuge oder versucht, die abzuschiessen, dann kommt ja auch noch etwas oben runter. Man kann auch noch von dem getroffen werden, oder? Auch von der Flugabwehr.
Ja, natürlich. Also die Geschosse von der Flugabwehr, die explodieren. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass Raketen von den Russen abgeschossen worden sind. Also grosse ballistische Raketen, die mehrere hundert Kilometer fliegen können. Und die Wrackteile, wie sie dann runtergekehrt sind auf die Stadt, da ist der Gefechtskopf noch intakt gewesen und ist trotzdem explodiert. Mhm. Also das ist nicht eine sichere Massnahme, aber es ist eine Massnahme, die vor allem verhindert, was in Mariupol im Süden jetzt passiert, dass Flugzeuge kommen und einfach ihre ungelenkten Bomben irgendwann mehr über dem Stadtgebiet abwerfen. Das gibt es in Kiew so nicht, weil die Piloten müssten riskieren, abgeschossen zu werden.
Wird denn Kiew auch noch ausgebaut, also Befestigungen? Also werden da Gräben, Schützengräben gemacht? Werden irgendwelche weitere Panzersperren aufgebaut? Oder ist das alles schon parat für den Fall, wo die Russen wirklich nochmal würden führen kommen?
Es wird stetig ausgebaut. Also jetzt sind die meisten Strassensperren schon richtig gut gemacht, mit sehr viel Sandsäcken und Gräben, zum Teil Bunker, Flugabwehrgeschütz. Und was ich auch gesehen habe, an gewissen Orten, wo man einen guten Überblick hat, hat die Artillerie von der Ukrainer nicht Stellung bezogen, aber sie haben alles vermessen. Also, dass sie in kürzester Zeit ihre Geschütze oder ihre Minenwerfer dort könnten anstellen und genau wissen, also sie haben den Koordinaten und sie wissen, wie sie schiessen müssen, um gewisse Ziele zu treffen. Da sieht man also Uniformierte mit Theodoliten, wo die Minenwerfer mal anstellen, ein bisschen ausprobieren und dann gehen sie weiter. Und so haben sie ganz viele Stellungen in der Stadt, wo sie dann auch können wechseln können, wenn es nötig wäre. Weil es ist natürlich riskant, von der gleichen Stellung aus die ganze Zeit Granaten zu schiessen.
Eben, aber die Russen sind ja außerhalb und die Raketen, die die haben, die Artillerie, auch, die können ja 20, 30 Kilometer weit schiessen. Kann man die angreifen? Greifen die Ukrainer das an? Haben sie Drohnen, die dort drüber fliegen, schauen, wo die sind? Und wenn die eben feststehen, irgendwie platziert sind, sodass sie die dann aus der Luft können abschiessen?
Ja, es gibt so Fälle, aber die Zahl der Kampfdrohnen, die die Ukrainer haben, ist relativ beschränkt und die Russen haben sicher schon einige davon abgeschossen. Aber was man jetzt, wie man sich jetzt behilft, das ist mit ganz kommerziellen, normalen Drohnen, die wir auch benutzen in der Schweiz für irgendwelche Luftaufnahmen. Die schicken sie an den Stadtrand und dort hat sie auch viele Wälder am Stadtrand im Nordwesten und dort verstecken sich zum Teil die russischen Artillerie, Mehrfachraketenwerfer, Panzer und so weiter. Dann wird das eine Zeit lang gefilmt, bis man genau weiss, wo die hocken. Und gerade wenn sich die Konvois bewegen und vielleicht mehrere Fahrzeuge in der Nähe voneinander sind, werden die dann mit Artillerie beschossen. Und dank der Drohne kann man das Artilleriefeuer dann auch korrigieren, wenn es daneben geht und die Kolonnen vernichten. Das ist eine sehr erfolgreiche, improvisierte Art der Ukrainer, um den Russen Verlust beizufügen.
Da redet man ja immer noch von den Panzern, von diesen vielen 100 Panzern, die dort rumstehen. Bewegen die sich oder hat man die versucht einfach zu verstecken und hoffen dann irgendwann einmal, dass man kann die richtig Stadt schicken kann, aus russischer Sicht?
Also wir haben die Ukrainer erzählt, also die an der Front vorne sind, dass die russischen Panzer vor allem an den Strassenkreuzungen stehen. Also außerhalb der Stadt, da hat es so viele Dörfer und natürlich auch Kreuzungen und es geht vor allem jetzt um die Kreuzungen. Die Panzer haben ja immer noch Mühe mit dem nassen Boden in diesem Morast rauszufahren. Da sind ja ganz, ganz viele Fahrzeuge stecken geblieben, auch von den Ukrainern im Übrigen. Und darum bleiben sie auf der Straße und Kreuzungen sind natürlich wichtige Punkte, Verkehrsknotenpunkte, wo man muss schützen. Und häufig wird eben auch um solche Strassenkreuzungen gekämpft.
Eben, werden die dann angegriffen, eben mit Javelins oder mit dem englischen Fabrikat, dass man die dort, wenn sie sich nicht so stark bewegen oder bewegen können, dass man die auf diese Art und Weise kann abschiessen?
Ja, das machen die Ukrainer, aber das heisst natürlich immer, dass ein Trupp von denen in die Nähe von diesen Panzer muss kommen und dabei muss überleben. Und auch wenn sie ihre Raketen abgeschossen haben, dann muss man ja wieder zurückkommen und möchte überleben. Und darum ist die nächste Waffenlieferung von den Amerikanern so wichtig, wo man Mini-Drohnen liefert,
die Kamikaze-Drohnen.
Genau. Und die können, das ist eben der Trick und das ist eben die grosse Verbesserung gegenüber der jetzigen Situation, die können 30 Minuten über dem Kampfgebiet kreisen, bis sie das Ziel gefunden haben und dann können sie sich abstürzen und den Panzer vernichten. Das heisst, es muss nicht irgendein Trupp in die Nähe sein eigenes Leben riskieren, um dann einen Panzer abzuschießen und dann werden sie vielleicht gejagt, wenn sie wieder zurückgehen, sondern die Drohne kreist dort, bis man etwas sieht und dann macht es Bumm und ein Panzer ist wieder weniger.
Also, der Kampf hat sich ein bisschen anders entwickelt, als wahrscheinlich beide Seiten erwartet haben. Und jetzt schaut man, was in der nächsten Zeit passiert. Wir müssen über das reden, weil die Ukrainer sollen viel mehr und zum Teil eben auch neue Waffen bekommen, wie du schon angetönt hast. Machen wir zwischen deiner Musik und auf der anderen Seite, das ist auch ein anderer Aspekt von dem Ganzen, redet man schon von möglichen Verhandlungen. Verhandlungen, die dann sollen zu einem Waffenstillstand führen. Was heisst das? Wo dann vielleicht auch könnte zu einem Friedensvertrag führen. Was heisst das? Machen wir zwischen deiner Musik und reden nachher weiter direkt aus Kiew mit dem Kurt Pelda.
Yeah.
Ich rede mit dem Kurt Pelder in Kiew. Der Krieg ist in der vierten Woche. Man hat gehört, aus ukrainischen Quellen 7 und auch amerikanischen und britischen Quellen 7 bis 10.000 tote russische Soldaten, 14 bis 21.000 Verletzte. Über Opferzahlen hat man aktuell aus ukrainischer Sicht, wie viel bei den Ukrainer tot oder verletzt sind, hat man in den letzten Tagen nichts mehr gehört. Oder hast du da etwas von Kurt?
Also offiziell hat die Regierung gesagt, es seien 1300 Soldaten und Territorialkräfte, Uniformierte, gefallen. Also wenn man die Erfahrung aus anderen Kriegen nimmt, dann ist die Zahl wahrscheinlich untertrieben. Es ist schwierig zu schätzen, wie viel beide Seiten am Schluss verloren haben. Aber was sicher klar ist, ist, dass Russland sehr viele Menschen und sehr viel Material verloren hat. Und zwar auf allen Ebenen, inklusive Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen und natürlich Panzerfahrzeuge aller Art, auch sehr viel Luftabwehr.
Eben, und Helikopter hat man ja gesehen, sogar in der Stadt Kherson, wo ja als einzige Stadt richtig besetzt wurde von den Russen, hat man da mehrere Helikopter können einfach zerstören. Und man hat auch, dass zum Teil bei den einzelnen Kampftruppen der Russen über 10% der Leute nicht mehr können, eingesetzt werden. Und das heisst, dass die zum Teil gar nicht mehr richtig einsatzfähig sind. Und wenn dann dazu kommt, eben, dass der Nachschub nicht funktioniert, an Benzin, an Essen, an Munition, dann heisst das nicht viel Gutes für die Russen. Oder wie beurteilt man das bei dir in Kiew? Du redest ja mit ukrainischen Militärs dort.
Die sind sich natürlich schon bewusst, dass die Russen viel Verlust gehabt haben. Aber sie wissen auch, Russland hat eine grosse Armee und die Nachschubwege sind nicht wahnsinnig lang nach Weißrussland und nach Russland. Also man erwartet auch, dass Nachschub kommt und auch Verstärkungen. Man hat ja gesehen, dass der Kreml in Georgien, in Ossetien, aus Armenien Truppen zurückgeholt hat, um sie wahrscheinlich jetzt in die Ukraine zu schicken. Und natürlich die Sache mit den Söldnern aus Syrien, aus Tschetschenien. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Ich würde nicht sagen, dass die Russen den Krieg schon verloren haben. Aber es sieht im Moment nicht sehr gut aus für sie.
Mhm. Aber die Zeit spielt mehr für die Russen oder die Ukraine? Was ist so deine Einschätzung? Du bist ja an so vielen Orten schon im Krieg gewesen und kannst da vielleicht auch ein bisschen spüren, was sich da tut. Wenn man jetzt auch gehört, sie sollen die S-300 Flugabwehrrakete aus sowjetischer Zeit bekommen, die bis 30.000 Meter hoch aufgeschossen werden, also auch die russischen Flugzeuge ganz weit und ganz hoch können abschiessen. Wenn die kommen, sind dann die eventuell auch noch ein zusätzlicher Gamechanger?
Also die Ukraine hat bereits S-300, die haben sie schon lange, die werden auch eingesetzt. Die Frage ist einfach, wie viele Raketen sie dafür noch haben.
Sie sollen die bekommen, jetzt aus der Slowakei sollen sie die jetzt überkommen, zusätzlich, oder? Das ist ja von Biden jetzt beschlossen worden mit den 800 Millionen, die er diese Woche kurzfristig nach der Rede von Zelensky der Ukraine zugesprochen hat.
Ja, also man sieht die ganzen Waffensysteme ja wirklich im Einsatz. Also ich bin vor ein paar Tagen ein bisschen außerhalb von Kiew, im Süden bin ich gewesen. Und da ist plötzlich, haben die Ukrainer mit 5 Luftabwehrraketen auf irgendetwas geschossen. Also ist eine Rakete nach der anderen gekommen. Und das sind nicht S-300 gewesen, so groß sind sie nicht gewesen. Ich schätze, das war wahrscheinlich ein Bug gewesen. Also die sind kilometerweise über die Strasse übergeflogen und dann in den Himmel offen und irgendjemand explodiert so hoch, dass ich es nicht mehr sehen konnte. Aber die Explosion hat man gehört. Ich weiss nicht, ob sie etwas getroffen haben. Ich habe nichts gesehen vom Himmel oben runtergefallen. Aber das sind also schon eindrückliche Sachen. Also mir hat man nachher gesagt, sie hätten auf eine russische Rakete geschossen, also auf eine ballistische Rakete. Und wenn man 5 eigene Lenkwaffen einsetzt, um in der Hoffnung eine russische Arbe zu holen, dann hat man offensichtlich genügend Munition. Mhm. Und das macht den Krieg in der Ukraine eben auch anders wie damals in Grosny, in Tschetschenien, wo Russland einfach die Hauptstadt von Tschetschenien kaputt gemacht hat. Tschetschenen sind gute Kämpfer gewesen, aber sie haben nicht Luftabwehr gehabt, sie haben kaum schwere Artillerie gehabt. Das haben die Ukrainer alles und es kommt immer mehr aus dem Ausland. Und darum würde ich sagen, spielt die Zeit eher für die Ukrainer als für die Russen.
Aber die S-300, wenn man das anschaut, das sind riesige Lastwagen, also ganz grosse Teile und ganz aufwendig. Die sollen jetzt ins Land reingebracht werden aus dem Ausland. Ist das möglich? Wir haben jetzt ja auch die Angriffe gehabt, schon im Westen, in Lviv und in der Gegend, dass man das wirklich auch reinbringen kann.
Also die Strassen sind ja offen, nicht nur von Polen, sondern auch von, also man, die Ukraine hat 1300 Kilometer lange Grenzen mit NATO-Staaten. Es sind, glaube ich, 4 NATO-Staaten. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, die reinzubringen. Die Grenze ist in der Hand von der Ukraine und nicht in der Hand von der Russen. Und das Problem von der Russen ist, wenn sie solche Konvois angreifen wollen, müssten sie das mit Helikopter, mit Drohnen oder mit Flugzeug machen. Ihre ballistischen Raketen sind technisch nicht in der Lage, ein bewegtes Ziel zu treffen. Die können einen Stützpunkt treffen, das geht, aber nicht ein bewegtes Ziel. Und bisher hat es noch sehr, sehr wenig Angriff gegeben auf Lastwagen-Konvois auf der Strasse oder auf Züge, die ja auch Versorgung bringen, die sicher auch Kriegsmaterial bringen. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man da außerhalb von Kiew auf dieser grossen Strasse geht, schauen, was da alles in die Stadt reinkommt. Und der Himmel oben drüber ist leer. Da sind keine russischen Helikopter, da sind keine russischen Flugzeuge. Eben, weil die Luftabwehr eben da ist und zum Teil eben auch die S-300, wo Ziel auf sehr, sehr grosse Distanz schon können unterführen. Man muss allerdings sagen, das ist nicht das Modernste, was es gibt auf der russischen Seite. Die haben ja mittlerweile S-400. Die ist sicher der S-300 weit überlegen. S-300 ist schon relativ alt mittlerweile.
Ja, die kommt aus der Sowjetzeit. Aber Motivation auf der ukrainischen Seite ist ja enorm hoch. Und da werden jetzt auch Stimmen laut und sagen, hey, wie lange wollen die das noch durchziehen? Wie viele Opfer gibt es noch, wenn man hört, was da in Mariupol passiert mit der Zivilbevölkerung? Hast du das Gefühl, dass da irgendwie ein Einbruch wird kommen, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt da einfach aufhören, um die Zahl der Opfer irgendwie in Grenzen zu halten, oder dass sie sagen, nein, wir kämpfen mit allem, was wir haben, bis zum Schluss für unser Land, für unsere Freiheit, für unsere Demokratie.
Also ich habe jetzt noch keinen einzigen Ukrainer getroffen, der mir gesagt hat, hey, wir müssen bremsen, wir müssen aufhören. Im Gegenteil, also was in Mariupol passiert, das schürt den Hass im ganzen Land auf Russland. Und die Bereitschaft zu kämpfen nimmt eigentlich eher zu, weil man sieht, was es bedeutet, was die russische Armee, die russische Luftwaffe hier anrichtet. Und die meisten Leute sind der Meinung, dem kann man nur entgegenhalten, indem man die russischen Truppen aus der Ukraine rauswirft oder zu irgendeiner Verhandlungslösung, Friedenslösung kommt, wo am Schluss die Truppen gehen müssen.
Und das wäre natürlich zuerst mit einem Waffenstillstand denkbar. Ein Waffenstillstand, über den wahrscheinlich jetzt, wenn man hört und wenn das ernsthaft genommen wird, müsste verhandelt werden, müsste aber dann überwacht werden, wahrscheinlich von UNO-Truppen. Aber du, eben, wo das ja kennt, aus anderen Ländern, wie müsste man sich das vorstellen? Jetzt sind einfach rein praktisch, so ein riesen Land, wie viel von so UNO-Truppen, Friedenstruppen, müsste da in kurzer Zeit in das Land reinkommen, um so einen Waffenstillstand einigermaßen können jetzt kontrollieren?
Man muss unterscheiden zwischen Friedenstruppen oder einfach Beobachtung. Wenn man einen Waffenstillstand hat, wo niemand unabhängig beobachtet, dann es gibt immer Verletzungen von der Waffenstillstand. Das ist völlig normal. Und wenn das niemand beobachtet, so quasi eine Schiedsstelle, die sagt, da sind ihr die Bösen gewesen und da sind es die anderen gewesen, dann kann das ganz leicht eskalieren. Also ein Waffenstillstand ohne Beobachter bringt eigentlich nichts. Und für Beobachter, da braucht es also nicht riesige Verbände, die das machen, sondern die Beobachter gehen dann an gewisse neuralgische Punkte und schauen, wer hat das Feuer eröffnet und dann wird das gemeldet und dann wird die Partei aufgefordert, aufzuhören. Also da hat man schon international ein bisschen Übung.
Aber sagen wir mal, wenn das denkbar ein Waffenstillstand, wo die russischen Truppen noch im Land drin bleiben, ist das denkbar? Würde da auch, also rein theoretisch gesprochen, könnten da die Ukrainer auf so etwas eingehen? Würden sie auf so etwas eingehen?
Ja, das ist natürlich jetzt Verhandlungssache. Im Moment ist das Misstrauen sehr gross, dass die russische Seite einen Waffenstillstand ausnutzen wird, um Verstärkungen und Nachschub ins Land hineinzubringen. Die Versorgungskonvois, die dürfen wir dann nicht angreifen. Oder? Und das ist das Problem. Aber wenn es zu irgendeiner Lösung kommen soll, also auch jetzt völlig hypothetisch, ein verhandelter Rückzug von der russischen Truppe, die würden natürlich nur zurückziehen, wenn sie Garantie haben, dass sie nicht angegriffen werden während dem Rückzug.
Und wäre das überhaupt möglich? Hätte dann die Ukrainer ihre Leute so unter Kontrolle, dass sie das eben nicht machen? Weil es gibt ja auch noch Milizen in Russland, die sind nicht so präsent, aber immerhin, die gibt es ja auch noch. Und eben, wenn du sagst, der Hass auf die Russen, auf die Zivilbevölkerung, auf Kinder, auf Frauen losgehen, ist so gross, dass die dann irgendwie aus Rachegefühl einfach die noch würden, auch wenn sie abziehen würden, noch beschissen?
Auszuschliessen ist das nicht, aber ich bin wirklich erstaunt gewesen, kürzlich, es war glaube ich diese Woche, hat die Farbe der Armbinden gewechselt bei der Milizen. Und das war vorher gelb gewesen und alle Milizionäre im ganzen Land haben zur gleichen Zeit ihre Armbinden von gelb auf blau gewechselt.
Und was heisst das?
Das heisst, dass es eine Disziplin gibt, dass es zentrale Kommandomechanismen gibt, was heisst, und jetzt ziehen die alle blaue Armbinden an.
Und das heisst,
wenn man noch eine gelbe hat, ist kein Ukrainer und riskiert, dass er an einer Strassensperre erschossen wird. Also das zeigt schon, dass die bisher ihre Leute im Griff haben.
Also machen wir zwischen deiner Musik. Der Krieg hat natürlich viel Musik rausgebracht. Und einer der eindrücklichsten Songs, die es gegeben hat, über Soldaten, die in den Krieg ziehen, wo vielleicht dann eben aus ihrer Sicht ein ungerechter Krieg ist und die aufgefordert werden, einfach den Krieg nicht zu führen, so wie es wahrscheinlich vielen russischen Soldaten geht. Das ist ein Song von Boris Vian, Le Déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon. bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Ich rede mit dem Kurt Pell da aus Kiew. Hat es schon russische Deserteure gegeben, die gesagt haben, ich mache das nicht mehr mit? Einfach weil ich das nicht ertragen kann, psychologisch oder politisch. Weiss man da etwas, Kurt?
Also es gibt Berichte über Deserteure, ja. Es gibt auch Berichte über Leute, die halt einfach ihre Fahrzeuge verloren haben. Die sind irgendwie stecken geblieben und dann haben sie sich selbstständig müssen machen und selber sich das Essen besorgen. Und die sind dann so ein bisschen in den Dörfern und man weiss nicht mehr, kämpfen die noch für die Russen oder kämpfen die einfach ums Überleben. Es gibt das alles angeblich, aber ich habe noch keinen einzigen russischen Gefangenen gesehen. Also ich kann es selber mit meinen Augen nicht bestätigen.
Also diese Woche sind ja ein paar Sachen passiert. Unter anderem, der Zelensky hat zum amerikanischen Kongress geredet mit unglaublich starken Bildern. Pearl Harbor, hier sind angegriffen worden aus der Luft. 9-11, die sind angegriffen worden aus der Luft. Wir werden jeden Tag angegriffen. Hat also offenbar gewirkt, ist so emotional gewesen. Wir sind Tränen gekommen, vor allem, wo dann auch das Video zeigen worden ist. Und dann aber auch im Deutschen Bundestag, wo er gesagt hat, es hat doch immer geheißen, never again nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt passiert es wieder. Und die Mauer, die abgebrochen worden ist, break down this wall, hat der Reagan gesagt zum Gorbatschow. Und jetzt wieder neue Mauer aufbauen zwischen den Demokraten und den Autokraten. Und Demokraten und auch den Leuten, die eben in einer Diktatur leben müssen. Und dann hat es die Rede von Putin, die so extrem faschistisch war, wo wirklich erinnert an die Stalin-Zeit, wo man merkt, er grabt sich immer mehr ein, geht immer mehr noch in den Ecken hinein und man hat nicht das Gefühl, dass man mit dem Mann einen Kompromiss machen kann. Oder was meinst du, Kurt?
Also ich glaube nach wie vor, dass die Vernunft auf der russischen Seite immer noch vorhanden ist. Also was in Reden gesagt wird, das ist natürlich Bulla Galerie. Das ist also der Putin hat natürlich auch seine Landsleute wollen warnen, schaffen nicht mit dem Feind zusammen, oder?
Hat von so weil es ja so enorm wild gewesen. Man hat ihn noch nie so zornig gesehen. Also das ist also, man hat das Gefühl gehabt, wirklich, er verliert langsam seine Kontenance total.
Aber gut, das ist ein Signal auch an die Russen, hey, bleibt bei der Stange, eben nicht desertieren, nicht fünfte Kolonne sein, weil denen wird es dreckig gehen. Also das ist eine unverhohlene Drohung gewesen. Und ich glaube, das ist an seiner Stelle absolut rational. Wenn die russischen Truppen hier verlieren, wenn sie sich müssen zurückziehen, wenn sie Terrain verlieren, wenn sie noch mehr Leute verlieren, dann wird Moskau nicht anders übrig bleiben, als zu verhandeln oder eine totale Niederlage hinzunehmen.
Aber
eine
Niederlage ist ja nicht irgendwo im Playbook von einem Putin. Das kann er nicht hinnehmen, sondern er muss dann einfach verdoppeln. Was heisst verdoppeln? Chemiewaffen, Atomwaffen. Geht man von dem aus in Kiew? Hat man da das Problem, dass das eben so könnte kommen, weil das Wort Dritter Weltkrieg hat ja Joe Biden im Verlauf der letzten Woche mehrfach erwähnt. Und darum hat er auch gesagt, eben, wir dürfen da die MiG-29 nicht liefern, machen auch keine No-Fly-Zone. Also es geht jetzt wirklich darum, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern, was wir, glaube ich, in den letzten 60 Jahren völlig aus unserem Vokabular draussen gehabt haben.
Also ich halte das für leere Drohungen von der Seite der Russen. Natürlich ist es denkbar, dass sie Chemiewaffen einsetzen, aber man hat auch in Syrien gesehen, dass das eigentlich den Verlauf des Krieges nicht wirklich beeinflussen wird. Und es würde eine Antwort vom Westen nach sich ziehen. Also ich will nicht sagen, dass der Westen dann auch Chemiewaffen würde einsetzen oder die Ukraine, wenn sie dann irgendwelche hätten. Aber es wird eine Verstärkung von der Waffenlieferungen geben. Es wird eine Antwort geben, das ist klar.
Aber die
wird
nicht
von Deutschland kommen, ja. Aber die wird von den Amerikanern kommen.
Aber was für eine? Ich habe ja mit dem ehemaligen Botschafter aus der Schweiz habe ich geredet, der in Berlin war, Tim Guldimann, und er hat gesagt, Deutschland würde dann einfach kein Öl und Gas mehr beziehen als Massnahme. Was ich gefunden habe, das ist aber nicht so eine extreme Massnahme. Eigentlich könnte man das machen, auch wenn die Russen keine Chemiewaffen einsetzen.
Also es gibt viele Eskalationsmöglichkeiten jetzt im militärischen Bereich. Also bis jetzt kriegen ja die Ukrainer nur Defensivwaffen. Was ist, wenn sie Panzer bekommen aus dem Ausland?
Aber die sind
Was ist,
nicht
wenn
so
sie
leicht,
Flugzeuge bekommen?
Die sind nicht so leicht, dort anzubringen wahrscheinlich, oder? So die grossen Waffen.
Ja, ich mein, also die Ukrainer haben ja schon Panzer. Und also so T-72, die kann man in der ganzen Welt aufkaufen. Also von denen hat es genügend. Auch in Osteuropa hat es sicher noch. Und die ist eine Frage von der Zeit, dass man die Ukraine auch auf westlichen Panzer könnte trainieren. Und das sind natürlich dann Eskalationsstufen. Also wenn die Ukrainer moderne westliche Offensivwaffen haben, dann sieht es dann also bitter aus für die Russen da. Weil im Moment haben ja die Ukrainer, die meisten Waffen sind so ein bisschen identisch, also aus der Sowjetzeit halt noch, das alte Material, das sowohl die Russen als auch die Ukrainer verwenden. Also es gibt auf der westlichen Seite durchaus noch Eskalationsstufen, die lang vor einem dritten Weltkrieg sind, falls Putin Chemiewaffen oder taktische Nuklearwaffen in der Ukraine verwendet. Aber ich glaube nach wie vor, dass das Bluff ist, genauso wie er blufft, wenn er sagt, ja, es würde dann vielleicht er würde andere Länder noch angreifen, also man denkt hier an die baltischen Staaten, Litauen zum Beispiel, aber Putin ist nicht in der Lage, mit der Ukraine fertig zu werden. Wie will er denn mit wirklich gut ausgerüsteten Ländern wie Polen oder eben auch baltische Staaten, die ja in der NATO drin sind, wo man müsste mit einer Antwort von der NATO rechnen. Wie wollte denn das bewerkstelligen? Die Russen sind mit einem Krieg im Moment total überfordert. Sie können es sich nicht leisten, irgendwann noch einen zweiten Krieg anzufangen.
Also gut, das heisst, also man wird jetzt auf dem Kriegsfeld, wo man versucht, die Fronten zu verändern, bevor man in die Verhandlungen hineingeht. Was für Kompromisse könnte denn Zelensky machen? Welche Gebietsabtretungen oder überhaupt Gebietsabtretungen könnte er machen? Was meinst du, würde die Ukraine das mitmachen mit ihm, wenn er würde sagen, okay, Donbass könnte behalten, Krim könnte behalten, vielleicht auch noch Mariupol könnte behalten, dort die Landbrücke etc., wenn man damit könnte den Krieg beenden?
Das ist natürlich ein grosses Geheimnis. Also, wer welche Verhandlungsposition hat, das sieht man dann irgendwann einmal in
aber
den Verhandlungen.
Hast du das Gefühl, von der Stimmung her, dass sie sagen, die Russen könnten auch noch eine Belohnung bekommen dafür, dass sie uns angegriffen haben?
Das glaube ich nicht, dass das Bevölkerung und die Bevölkerung ist jetzt zum einem grossen Teil bewaffnet mittlerweile. Ich glaube nicht, dass das Bevölkerung beim jetzigen Stand vom Krieg würde akzeptieren, wenn jetzt die Ukrainer wirklich am Verlieren wären, wenn sie jetzt x Städte belagert wären und es ganz, ganz schlecht würde aussehen für sie, dann wäre vielleicht die Stimmung im Volk eine andere. Aber im Moment ist die Stimmung im Volk eher die, wir können gewinnen. Wir sind noch nicht so weit, aber wir können. Und in dem Moment wird es kaum akzeptabel sein, dass man eine Verschlechterung zum Status quo ante annimmt. Also vor dem 24. Februar ist Donbass und Krim russisch besetzt gewesen. Also dass man den Russen etwas würde geben, wo über das rausgeht, ist völlig illusorisch. Und es mag durchaus sein, dass Politiker zu solchen Kompromissen bereit wären, aber eben, die Waffen sind mittlerweile verteilt, das Volk hat die und die werden mitreden. Also die Politiker können nicht zu weit gehen mit ihren Kompromissen.
Also als der Putin den Krieg angefangen hat, ist offenbar eine völlig schlechte Idee gewesen, nicht durchdacht, nicht vorbereitet, mit falschen Annahmen, hat offenbar Leute verhaften lassen, hat schon 4 Generäle verloren und er weiss nicht, wie er aus dem Ganzen eben wird rauskommen, weil als Verlierer kann er ja da nicht da sein. Der Michael McFaul, der ist schon mal Botschafter gewesen in der Ukraine, hat erzählt, er sei 2011 mit dem Joe Biden, damals ist er noch Vizepräsident gewesen, beim Putin gewesen und dann hat der Putin gesagt, schau, sehen genau gleich aus. Wir vom Osten und ihr vom Westen. Aber wir sind ganz anders. Wir denken ganz anders als ihr. Und ich glaube, das ist es doch. Wir haben das Gefühl, er denkt ähnlich. Er will auch Topfzahlen klein zu halten, bei seinen Soldaten etc. Aber das stimmt offenbar gar nicht. Seine Denkwelt ist ganz eine andere als uns. Ist man sich das irgendwo in der Ukraine bewusst, wo man ja die Russen sehr gut kennt?
Also Hitler hat in den letzten eineinhalb Jahren auch vieles gesagt und gedacht, was mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Und die Deutschen haben den Krieg verloren. Das ist natürlich nicht die gleiche Situation. Aber was ein Diktator oder ein Autokrat denkt und wie sich dann die Realität entwickelt und das je nachdem überholt, ist eine ganz andere Sache. Natürlich empfinden Russen Verlust, ihre militärischen Verlust nicht so wie die Amerikaner jetzt in Afghanistan. Aber auf die Dauer lässt sich das nicht geheim halten. Im Moment kann es noch so tun, dass, wenn das kein Krieg wäre und eine militärische Spezialoperation. Aber dass die jungen Männer nicht mehr heimkommen, zu Tausenden nicht mehr, und das erst 3 Wochen gekämpft worden sind, es wird ja noch weitergehen, das wird sich auf die Dauer nicht verheimlichen lassen. Aber wir reden hier vielleicht von einem Zeithorizont von Monaten, vielleicht sogar von Jahren. Und das wird Russland umwälzen. Das haben wir damals in Afghanistan gesehen. Und wir können davon ausgehen, dass die Russen heute mit allen sozialen Medien, mit dem Internet, auch wenn man das versucht zu zensieren und zu blockieren, dass die viel, viel besser informiert sind heute als die Bevölkerung damals während dem Afghanistan.
Also ich habe jetzt gerade gehört von Russen, die sind jetzt das erste Mal so ein bisschen richtig schockiert worden, wo Instagram und YouTube abgestellt worden ist. Und da gibt es ja etwas, wo am letzten Wochenende oder an dem Wochenende die Welt sehr stark bewegt hat, nämlich das Video von Arnold Schwarzenegger. Das ist darum so wichtig, weil der ist unglaublich populär in Russland und hat die russischen Soldaten aufgefordert, nicht da zu kämpfen. Es hat keinen guten Krieg und er liebt die Russen und hat sich bezogen auf die Juri Vlasov. Das war ein Held in Russland, Weltmeister, Olympiasieger, ein Gewicht eben. Also er ist nicht gegen die Russen, aber er hat gesagt, macht das nicht weiter. Und die Frage ist, wie stark kommt das nach Russland rein? Wie stark können solche Stimmen wie der Arnold Schwarzenegger die Stimmung in Russland verändern? Was meinst du, Kurt?
Arnold Schwarzenegger ist ein Amerikaner und Amerikaner sind Finden aus der russischen Perspektive. Also ich habe meine Zweifel, dass das sehr viel bewegen wird. Aber tote russische Soldaten und eine Regierung, die das nicht zugeben will, und das sickert dann so langsam ins Bewusstsein der Menschen, dass sie ihre Söhne verlieren, dass sie vielleicht weitere Leute in die Ukraine schicken müssen, Wehrpflichtige, Reservisten, die dort einfach umkommen. Ich glaube, das ist das Signal, das am Schluss der Krieg beenden wird.
Aber wie können wir das auch aushalten im Westen, wenn du sagst, es kann noch Monate gehen? Es kann noch Jahre gehen, hast du sogar gesagt. Und wir haben täglich die Bilder und sehen die Todeszahlen, die hochgehen und Zivilisten und wir haben immer mehr Flüchtlinge, sind schon 3 Millionen im Westen. Auch der Westen wird doch das nicht können aushalten. Das kann doch nicht mehr so lange gehen. Das ist nicht in Afghanistan, das ist in Europa.
Ich bin da ein bisschen vielleicht fast schon zynisch. Ich glaube, irgendwann einmal werden die westlichen Medien wieder nebeneinander anders anschauen. Also so wie man das damals gemacht hat, Besetzung von der Krim, Donbass, Republiken und
nein,
so weiter.
Nein, das hat eine andere Dimension. Das. Die Besetzung von der Krim ist ja Phantomkrieg. Das sind die kleinen grünen Männchen und Ende, oder?
Das ist richtig. Wir haben jetzt, oder? Es sind 3 Millionen Flüchtlinge mittlerweile in Westeuropa, plus minus.
Und
das ist natürlich, die sieht man, oder? Und da möchte man natürlich etwas machen. Aber solange ein Bundeskanzler Scholz den Ton angibt, wo einer Partei angehört, die eigentlich seit Jahrzehnten immer versucht hat, mit den Russen zusammenzuarbeiten und die Russen nicht zu provozieren, also wenn das wichtigste westeuropäische Land auf ein Jahrzehnt die lange Kollaboration mit dem autokratischen Regime zurückschaut, wird es natürlich sehr schwierig sein, die Europäer dazu zu bringen, da wirklich etwas zu machen. Es sind ja vor allem die Osteuropäer, die jetzt etwas machen.
Nein, aber es hat sich jetzt geändert. Oder? 100 Milliarden hat er freigegeben und das ist natürlich ein Quantensprung, wirklich eine Zeitenwende, wie es heisst, auch für einen sozialdemokratischen oder vor allem für einen sozialdemokratischen Bundeskanzler. Da hat sich vieles geändert und ich habe jetzt mit Leuten geredet, mit Freunden in Berlin, die haben wirklich das Gefühl, da müsse etwas gehen, weil sonst sagen sie, sind wir dann dran als Nächste oder als Übernächste?
Das ist schon richtig. Eine Zeitenwende für die Bundeswehr. Die 100 Milliarden sind ja für die Bundeswehr und nicht für die Ukraine. Und der Krieg wird aber in der Ukraine geführt. Und
die Deutschen liefern da mal Waffen.
Ja, sie liefern ein paar Panzerfüße. Also das langt einfach nicht. Was mir auch fehlt, ist, dass Politiker nicht klar sagen, schaut, wenn ihr die rote Linie überschreitet, dann übergeben wir 500 von unseren Leopard 2 den Ukrainer. Am nächsten Tag kommen die auf den Zug und Ukrainer können sie in Polen abholen. Wir geben ihnen so und so viele Flugzeuge. Wenn ihr nicht,
aber was wäre die rote Linie? Was wäre, weißt, man hat das mit der roten Linie, haben wir keine gute Erfahrung gemacht in Syrien, wie du weißt. Was wäre das? Also wenn man sagt, wenn ihr die Westukraine angreift, oder was könnte das sein? Auch rein, eben, was könnte das heissen? Was für Bedingungen können wir da stellen?
Man muss aufhören, Optionen auszuschließen. Ich meine, Biden hat von Anfang an gesagt, wir gehen nicht mit Truppen in die Ukraine rein. Das ist ja auch richtig, aber so etwas dürfen wir doch nicht sagen. Man darf doch der Gegenseite nicht zeigen, wie weit man bereit ist zu gehen.
Hast du nicht das Gefühl, er hat es bis jetzt eigentlich gut gemacht? Und zwischen Härte und Abwägen und nicht irgendwie emotional reagieren, außer wenn er natürlich den Putin einen Kriegsverbrecher bezeichnet, aber selber drüllt er eigentlich nicht durch mit den Massnahmen. Findest du nicht, dass er das eigentlich gut macht?
Also ich bin erstaunt, dass Amerika bereit ist, so schnell und unbürokratisch zu helfen. Also Chapeau. Aber ich glaube, es braucht einfach noch ein bisschen mehr. Die Ukrainer werfen auch den Biden vor, dass er vielleicht etwas Ähnliches macht wie Obama in Syrien, dass man den Krieg so ein bisschen am Köcheln haltet, um den Gegner zu schwächen, aber nicht wirklich die Systeme liefert, die den Ukrainer würden, ermöglichen, den Krieg zu gewinnen. Und ich glaube, das muss gemacht werden, weil dann wird der Krieg schneller zu Ende gehen. Weil Russland wird müssen verhandeln und dann wird dann auch ernsthaft verhandelt, wenn es darum geht, zu retten, was zu retten ist.
Reden wir noch über dich. Wie lange bleibst du noch dort? Was meinst du, Kurt?
Ich überlege mir das jeden Tag. Auch ob ich hier in Kiew soll bleiben. Ich wollte eigentlich in den Süden gehen und mir das dort mal anschauen. Aber im Moment spielt die Musik, glaube ich, wirklich hier in der Nähe von der Hauptstadt. Und ich erwarte eigentlich, dass die Ukrainer immer mehr in die Offensive gehen werden. Krieg ist am Schluss etwas Militärisches, darum rede ich da auch immer von Waffen und Frontverschiebungen und so. Auch wenn mir das keinen Spass macht, aber ich glaube, ich werde jetzt hier noch ein Zeitchen bleiben und sehr genau beobachten, was da passiert. Meine Angst, dass die Stadt eingekesselt wird, die ist ziemlich zurückgegangen. Also von dem her habe ich mehr Optionen, mehr Handlungsoptionen, wie noch vor einer Woche, wo das ja noch denkbar gewesen wäre. Also ich kann da, glaube ich, jederzeit raus, wenn es mir brenzlig wird oder wenn ich genug habe. Und darum bleibe ich jetzt noch ein
bisschen. Aber habt eine Sorge, gell? Also wenn es dich kützt, wenn du hingehen willst, du hast am Anfang gesagt, da muss man aufpassen. Aber da hast ja du einiges an Kriegserfahrung, wie man sich verhalten in brenzligen Situationen. Aber es kann immer etwas passieren, oder? Wo unerwartet ist, oder?
Das ist richtig. Und ich habe also die Risiken stark vermindert, weil es ist offensichtlich, also in meinen Augen ist es offensichtlich, dass man gezielt auch auf Journalisten schießt, wenn man weiss, dass sie da sind. Und darum habe ich auch kein Presseschild auf dem Auto, ich trage kein Presseschild an meiner Weste oder an meinem Helm. Also ich möchte möglichst nicht als Journalist erkannt werden, wenn ich in Frontnähe gehe. Hier genau. Im Stadtzentrum ist es etwas anderes, da muss ich mich können ausweisen an der Strasse sperren und muss können zeigen, ich bin hier als Journalist. Da ist es etwas anderes.
Danke dir vielmals, habt Sorge. Und zum Schluss noch ein Lied, das wir schon lange vielleicht nicht mehr gehört haben. Ein ganz eindrückliches Lied von Marlene Dietrich. «Sag mir, wo die Blumen sind». Das war der Doppelpunkt. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
«Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Wenn Sie Ihre Immobilie vermieten oder verkaufen, mehr von.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.